Guten Morgen, meine Lieben. Ich musste gerade noch mal kurz aufs Programm schauen. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass ich schon dran bin. Katharina hat es mir angedroht, dass ich heute früher dran bin als sonst, aber ich habe es natürlich vergessen. Apropos angedroht. Für diejenigen, die im März hier waren, genau, ich glaube am 9. März, die erinnern sich vielleicht, dass ich euch eine Predigtreihe angedroht hatte. Und zwar eine über das Gemeindefitnessprogramm und seine Themen. Da hatte ich im März darüber gepredigt, dass die Aufgabe der Gemeinde unter anderem ist, Räume für die Begegnung mit Gott zu schaffen. Nun hatten wir eine längere Passions- und Osterpause in dieser Predigtreihe, aber heute dürfen wir auf ein zweites Thema des Gemeindefitnessprogrammes blicken. Jede und jeder kann ein persönlich passendes geistliches Leben entwickeln. Das so, das Gemeindefitnessprogramm ist ein Anzeichen für eine gesunde Gemeinde, wenn jeder in der Gemeinde es schafft, ein persönlich passendes geistliches Leben zu entwickeln. Und das persönliche geistliche Leben, auch Spiritualität, das ist ein schönes Thema, ein hoffnungsvolles Thema, aber an mancher Stelle bestimmt auch ein herausforderndes Thema, finde ich zumindest. Und es passt zufälligerweise auch noch, wie Katharina schon angemerkt hat, in diese Reihe von Sonntagen, wo es schon um die Beziehung mit Gott ging, um die Nahrung des Glaubens, des Geistes, wie wichtig es ist, dass wir uns gesund ernähren, und wie sehr Gott eine Beziehung mit uns haben möchte. Und zum Beginn dieser Predigt möchte ich eine Geschichte mit euch teilen, die Anton Tontschew im Gemeindefitnessprogramm mit uns geteilt hat. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Thema er sie mit uns geteilt hat, aber ich finde, sie passt zu diesem Thema. Es war einmal ein Kloster. Und in diesem Kloster, da hielten sich die Mönche eine Katze, um die Mäuse fernzuhalten. Und dann tat sich das Problem auf, dass die Katze sehr schmusebedürftig war, sehr nähesuchend. Und wenn die Mönche in tiefer Meditation waren und beten wollten, dann rannte die Katze zwischen ihren Beinen umher und rieb sich an dem einen oder anderen Bein und sprang dem einen oder anderen auf den Schoß. Und das lenkte die Mönche beim Beten ab. Dann hat man sich überlegt, Lösung für das Problem ist, während wir beten, binden wir die Katze am Altar fest. So, jetzt ist irgendwann die Katze gestorben und dann schaffte man eine neue Katze an. Und auch wenn die neue Katze gar nicht die Angewohnheit hatte, den Mönchen beim Gebet um die Füße zu stromern, sondern viel lieber faul in der Sonne gelegen hätte, band man sie vorsichtshalber am Altar an, damit sie nicht beim Gebet stört. Mehrere Generationen von Mönchen später, viele Generationen von Katzen später, wusste keiner mehr warum. Aber allen Mönchen in diesem Kloster war klar, dass man nur dann vernünftig beten kann, wenn eine Katze am Altar festgebunden ist. Das ist sehr unangenehm für Mönche mit Katzenhaarallergie, könnt ihr euch vorstellen. Wenn wir auf Jesu Zeiten blicken, dann war Spiritualität sehr klar geregelt. Da gab es sehr klare, an Altären festgebundene Katzen. Die korrekte Ausübung des geistlichen Lebens ging quasi nur auf einem Weg. Pilgern nach Jerusalem und da opfern. Der Tempel war der eine zentrale Ort, an welchem Spiritualität stattfand. Das war in den Gesetzestexten klar festgelegt und wurde in der Regel auch nicht in Frage gestellt. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr in Jerusalem wohnt, ist das super angenehm. Geht ihr auf die andere Straßenseite, Tempelberg rauf, in den Tempel, betet da, opfert da. Wenn ihr jetzt aber an der Nordgrenze zum Libanon wohnt, dann ist das schon eine Herausforderung, ein aktives Glaubensleben zu haben, wenn man immer zum Tempel runterpilgern muss. Natürlich, es gab auch zu Hause in kleinem Maße Gebet und es gab die festgelegten Feiertage, die nach festgelegten Regeln gefeiert und begangen wurden, und es gab die großen Schritte im Leben eines Menschen, die von strengem Ritus begleitet wurden und irgendwo ja auch Spiritualität enthielten. Und dann gab es auch diese Orte der Schrift, wo Gelehrte über die Gesetzestexte stritten und debattierten und die verschiedenen Auslegungen prüften und diskutierten. Aber im Kern war die gesamte Spiritualität und Religiosität des ganzen Volkes auf diesen einen Ort ausgelegt, den Tempel in Jerusalem. Das war der zentrale Ort, wo Gott wohnte und wo man Gott begegnen konnte. Und für die Art und Weise, wie man Gott da begegnen konnte, gab es dann auch noch eine sehr große rote Richtschnur, an der man sich orientieren konnte, das Gesetz. Und dann sind im Laufe der Jahrhunderte zwei sehr einschneidende Dinge passiert. Einschneidendes Ding Nummer eins: Jesus kam und hat das Gesetz erfüllt. Einschneidendes Ding Nummer zwei: die Römer sind gekommen und haben den Tempel zerstört. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was das für eine Religion bedeutet, die so sehr auf diesen einen Ort fokussiert ist, wenn der zerstört wird. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass das Judentum von heute das Judentum von damals ist, weil das Judentum von heute sich komplett neu erfinden musste, nachdem sie zu großen Teilen aus Israel vertrieben wurden, in die Diaspora getrieben wurden und ihr Tempel zerstört wurde. Und bis heute haben sie keinen Tempel. Wie können, dürfen und müssen Menschen ihre Spiritualität leben, wenn es diesen Tempel nicht mehr gibt? Ich habe ein paar Worte im Galaterbrief gefunden von Paulus, die ich an dieser Stelle sehr passend finde. Da schreibt Paulus an die Galater: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Paulus warnt die junge Gemeinde hier sehr eindrücklich davor, sich den alten Gesetzen wie der Beschneidung zu unterwerfen. Denn dann müssten alle der alten Gesetze befolgt werden, inklusive dem Tempelkult, inklusive Opfergaben, inklusive den strengen Sabbatregeln mit nicht mehr als 1000 Schritte am Tag laufen und. Zu der Zeit, als der Brief geschrieben wurde, steht der Tempel noch. Aber trotzdem möchte Paulus nicht, dass diese jungen Christen sich jetzt schon diesen alten Formen der Spiritualität zuwenden. Nein, nein, lasst das mal lieber bleiben. Zur Freiheit hat euch Christus berufen. Warum wollt ihr euch eine neue Katze anschaffen, jetzt wo die alte Katze endlich weg ist? Warum nicht lieber in Freiheit beten? Das Gesetz, der alte Tempelkult, das ist enge. Aber Jesus hat das Gesetz erfüllt und öffnet uns die Weite. Einzig darum bittet Paulus an dieser Stelle, dass wir diese Freiheit in der Liebe füreinander umsetzen. Diese Freiheit, das hatte ich vorhin schon angedeutet, die kann einem auch Angst machen. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die wünschen sich diese klare, vorgegebene Linie. Die wollen eine Schritt für Schritt Anleitung, was genau sie tun sollen, damit ein gutes persönliches Glaubensleben funktioniert. Die wollen sozusagen eine vom Glaubens-TÜV abgenommene Spiritualität haben. Und ich kann das verstehen, dass man das möchte. Und es gibt neben diesen Menschen, die sich eigentlich diesen wunderschönen roten Faden wünschen, auch allzu viele Christen, die gerne bereit sind, ihren Geschwistern zu erklären, wie genau ihre Spiritualität auszusehen hat, damit sie gut ist, damit sie was taugt. Die gerne ihren roten Faden mit anderen Menschen teilen. Da wäre dieser amerikanische Pastor, der mir mal gesagt hat, man ist nur dann ein richtiger Christ, wenn man täglich in der Bibel liest. Täglich. Dumm gelaufen. Bin raus. Zu der Zeit, als er mir das gesagt hat, war ich auch noch in der Kochausbildung. Und wenn man dann so nach 14 Stunden irgendwann tot ins Bett fällt und es gerade so eben schafft, so aufzustehen, dass man sich noch die Zähne putzen kann, bevor man wieder zur Schicht muss, dann versteht man vielleicht, warum das gar nicht so leicht ist, täglich ein Buch aufzuschlagen. Dann gibt es die Christen in der Uckermark, von denen ich gehört habe, die gerne darauf hinweisen, dass man doch erst dann richtiger Christ ist, wenn man beginnt, in Zungen zu beten. Dann gibt es da die Menschen in meiner Familie, wo man der Meinung ist, der richtige Zeitpunkt, mit Gott ausgiebig und ausführlich ins Gespräch zu gehen, ist dann, wenn das Essen heiß und auf den Punkt gegart auf dem Tisch steht. Das funktioniert für mich einfach nicht. Das funktioniert für mich nicht. Ich stehe nicht 2 Stunden in der Küche, um das Essen dann kalt werden zu lassen. Und als Teenager, da war ich viel auf Freizeiten, christlichen Freizeiten. Ich war im Christcamp und immer wieder, also auf jeder Freizeit und bei jedem Christcamp, hat man versucht, mir zu erklären, wie schön stille Zeit ist am Morgen, wie heilsam das für einen ist, wie gut das dem eigenen Glaubensleben tut, wenn man jeden Morgen die erste Viertelstunde direkt nach dem Aufstehen Kerze anzünden, Bibel rausholen, Bibel lesen, beten, mit Gott ins Gespräch gehen. Und ich habe es so oft ausprobiert. Und ich habe so oft festgestellt, ich kann Gott mein ganzes Leben widmen. Wirklich. Ich bin aus meiner geliebten Heimatstadt weggegangen, nach Elstal, habe studiert bei Berlin. Und Berlin ist wirklich nicht schön. Mein ganzes Leben habe ich ihm gegeben. Aber diese erste Stunde morgens früh, wenn ich noch keinen Kaffee hatte, die kriegt er nicht. Entschuldigung, die kriegt er nicht. Das ist meine. Da bin ich schlecht gelaunt, da bin ich muffelig. Das will Gott doch auch gar nicht, dass ich ausgerechnet in dieser Zeit, wo ich am unausstehlichsten bin, mit ihm in die Zwiesprache gehe, oder? Früher, da traf ich Gemeindeleiter, die sagten mir, für ein gesundes geistliches Leben muss man in die Bibelstunde gehen. Demnach haben in meiner vorherigen Gemeinde ganze 3 Menschen ein gesundes geistliches Leben. Inklusive mir, weil ich habe die Bibelstunde gehalten und 2 Leute waren da. Und jetzt stellt euch einfach nur mal vor, wir müssten alle einmal im Jahr nach Berlin, also Elstal, fahren, um dort am Bundeshauptquartier unsere Kollekte in großen goldenen Kasten zu werfen und so unsere Spiritualität zu leben. Stellt euch das alles nun mal vor. Für mich alles ein Graus, sage ich ganz ehrlich. Und jetzt kommt die Ironie an der ganzen Sache. Ich reg mich hier über verschiedenste Formen auf, die man versucht hat, mir nahezubringen, die man versucht hat, mir einzutrichtern, wo man mir sagen wollte, das ist der Weg. Und jetzt kommt die große Ironie. Es gibt auf dieser Erde Menschen, die ticken anders als ich. Für die sind all diese Optionen oder auch nur manche dieser Optionen, die für mich so gar nicht funktionieren, genau das Richtige. Es gibt Menschen, die finden nichts Erfüllenderes, als morgens nach dem Aufstehen, wenn der erste Sonnenstrahl ins Gesicht scheint, durchs Fenster die Bibel aufzuschlagen und eine Stunde mit Gott zu verbringen. Und die sind so erfüllt davon. Und das ist richtig. dass das bei denen funktioniert. Das ist gut. Die simple Wahrheit ist, es gibt ihnen nicht den einen Weg zu einer gesunden und funktionierenden Spiritualität, einem persönlichen geistlichen Leben. Zur Freiheit sind wir berufen. Das hat auch damals schon nicht funktioniert. Ich bin mir ziemlich sicher, es gab Menschen, die kamen mit dieser Art von Spiritualität, mit dem Tempelkult, mit all den Regeln nicht klar. Und deswegen bin ich so froh, dass wir davon befreit sind. Dass ich meine Spiritualität nicht nach einer Norm ausrichten muss, sondern ganz persönlich auf mich zuschneiden kann. Weil nur dann, wenn ich meine persönliche Form der Spiritualität finde, wirkt sie auch nachhaltig, wenn sie sich für mich gut anfühlt. Und so sind wir als Christen herausgefordert, aus den vielen, vielen Möglichkeiten, geistliches Leben zu gestalten, den für uns passenden Weg herauszufinden. Die Varianten sind ja breit gefächert. Gebetsspaziergänge, Meditation, Kranzgebet, hörendes Gebet, Taizé-Gesänge, Diskussionen mit Gott beim Autofahren, Lobpreis unter der Dusche, Beten beim Zähneputzen. Und wenn ihr unbedingt wollt und mit einer Katze beten wollt, dann tut das, aber achtet bitte darauf, dass es A, eure Katze ist und B, die Katze sich nicht dagegen wehrt. Es gibt unterschiedliche Katzen. Es gibt Katzen, die mögen sowas, es gibt Katzen, die mögen das nicht. Wenn das euch hilft, eure Beziehung mit Gott auszugestalten, dann tut es. Der Freiheit sind an dieser Stelle kaum Grenzen gesetzt. Einzig, dass ihr euren Mitchristen mit Liebe begegnet, was auch bedeutet, dass während ich meine Freiheiten für mich in Anspruch nehme, mein geistliches Leben so zu gestalten, wie es mir gut tut, dass ich das Gleiche meinen Geschwistern zugestehe. Dass ich ihnen zugestehe, dass auch sie die Freiheit haben, eben nicht nach meinem Weg ihre Spiritualität zu leben, sondern nach ihrem Weg und dass ich ihnen im Zweifelsfall dabei helfe, Wege zu finden, wie sie ihre Spiritualität gesund leben können. Das setzt einen Prozess voraus, in welchem ich verschiedene Dinge ausprobiere. Wie gesagt, ich habe stille Zeit oft ausprobiert. Und da erinnere ich mich dann wieder an die Jahreslosung, die kann man ja immer mal wieder zitieren. Ich zitiere sie jetzt nicht, aber Dinge ausprobieren und das behalten, was für mich funktioniert und das, was für mich nicht funktioniert, das soll jemand anders machen. Deswegen bin ich so froh, dass wir eine vielfältige Gemeinde haben, wo unterschiedliche Stärken sind. Ich bin so froh, dass wir Hartmut haben, der die Meditation anbietet. Weil ich merke, dass es Menschen gibt, die da unglaublich viel rausziehen in ihrer Spiritualität. Und ich könnte das niemals anbieten. Das glaubt ihr mir. So lange kann ich nicht still sitzen bleiben. 2 Minuten ist okay, aber danach wird es herausfordernd. Am Ende geht es darum, dass wir uns in unserer Freiheit Räume schaffen, die es uns persönlich ermöglichen, uns für unseren Glauben zu stärken und Gott in unserem Alltag zu begegnen. Es ist wichtig, dass wir unsere Freiheit nutzen, um unsere ganz eigene Spiritualität zu finden, unseren ganz eigenen Zugang zu Gott. Nicht nur, weil es für uns als Christen wichtig ist, um uns geistig zu sättigen und unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen, sondern auch, weil es für die Gemeinde gesund ist, wenn die einzelnen Teile der Gemeinde eine gesunde Spiritualität haben. Sind Herz, Lunge und Hirn gut in Schuss, dann ist das für den ganzen Körper gesund. Setzt aber die Niere ihre Arbeit aus, weil sie nicht bekommt, was sie zum Funktionieren braucht, dann geht schnell der ganze Körper in den Problemzustand über. Dann nimmt man lustige Farben an, und irgendwo setzt der Körper ganz viel Wasser an und irgendwann fällt man um. Und man fragt sich ja, wieso, aber dem Herzen und der Lunge und dem Hirn geht es doch gut, ja, aber der Niere nicht und dann ist Schluss. Und das sieht man dann auch, wenn man von außen drauf guckt. Und um ganz ehrlich zu sein, wenn ich jetzt ein grundsätzliches Interesse an Gott hätte, ja, und dann sagen wir mal, komme ich in eine Gemeinde, öffne die Tür und da steht jemand, der reicht mir die Hand und sagt, herzlich willkommen bei uns, guck mal da vorne am Altar, da ist unsere Katze angebunden, die brauchen wir zum Beten. Dann gehe ich wieder raus. Wenn ich aber merke, die Gemeinde sagt, herzlich willkommen, du darfst bei uns so sein, wie du bist und wir helfen dir dabei, deinen Weg zu finden, wie du mit Gott ins Gespräch kommen kannst, wie du mit Gott dein Leben leben kannst, dann fühle ich mich schon eher willkommen. Es ist wichtig, dass wir diese Freiheit, zu der wir berufen sind, auch und gerade in Fragen der Spiritualität hochhalten. Es ist wichtig, dass wir uns als Gemeinde gegenseitig darin unterstützen, diese Wege zu finden. Dass wir uns als Gemeinde gegenseitig darin bestärken, neue Dinge auszuprobieren und anzubieten, damit ein jeder sein persönlich passendes geistliches Leben entwickeln kann. Einerseits, damit ich selbst als Christ gesund bin und bleibe in meinem Glaubensleben und andererseits, damit die Gemeinde gesund bleibt in ihrer Gesamtheit. Amen.